Ja, einen recht schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und wir haben eben gesungen, Jesus, wir hören auf dich. Deine Worte geben das ewige Leben. Die sind ewig. Und das ist so. Ich möchte uns heute ein paar Gedanken weitergeben über das Thema Jesus, das Wort Gottes. Und es gibt ein paar Dinge, die ändern sich nicht. Der Mensch ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht und Gottes Wort ändert sich nicht. Der Mensch ändert sich nicht. Vor einiger Zeit brachte ein Schüler seinem Vater sein Zeugnis. Der Vater schaute auf die Noten und runzelte die Stirn und sagte zu ihm, in deinem Alter war Helmut Kohl schon Klassenbester. Daraufhin sagte der Sohn, und in deinem Alter war er schon Bundeskanzler. Wir Menschen scheinen uns nicht zu ändern, auch in unseren Vorstellungen. Ich möchte euch zwei Zitate vorlesen über die Jugend. Da schreibt einer, die heutige Jugend liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und keinen Respekt vor dem Alter. Die jungen Leute stehen nicht auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen den Eltern, schwatzen in der Gegenwart anderer, schmatzen beim Essen und tyrannisieren die Lehrer. Und ein anderer hat gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Volkes, wenn diese Zukunft von der leichtfertigen Jugend abhängt. Denn diese Jugend ist ohne den geringsten Zweifel von einer unerträglichen Unverschämtheit und will alles besser wissen. Als ich jung war, brachte man uns gute Manieren und Respekt vor dem Alter bei. Aber die Jugend von heute will alles besser wissen und ist voller Widerrede. Ja, das hört man so und denkt so an manche Begebenheit. Der Text stammt von Sokrates und Hesiod 500 bzw. 700 Jahre vor Christus. Der Mensch hat sich nicht geändert. Die Vorurteile auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Gottes Wort hat sich nicht geändert. Es ist immer das Gleiche. Ja, als ich Jugendlicher war, so 14, 15, 16 Jahre, da habe ich so meine Musik gehört und da kam mein Vater und sagte, kannst du den Krach und das Geplärr nicht ausstellen oder leiser machen? Ja? Habe das dann widerwillig gemacht. Wenn man sich mal vorstellt, ne? Siegfried Fietz, wer den noch kennt, ne? Das sollte ich leiser machen. Da würde ja heute keiner mehr was sagen dazu. Und dann wurde ich Vater und hörte dann die Musik meines Sohnes und bin dann zu ihm ins Zimmer gegangen und habe gesagt, kannst du das Geschrei nicht endlich ausmachen? Und dann dachte ich dabei, hör mal, das kenne ich, das ist wie ein Déjà-vu. Das ist schon mal passiert. Ne? Und ich garantiere euch, wenn meine Enkelkinder ihre Musik hören, wird mein Sohn in ihr Zimmer kommen und sagen, kannst du nicht leiser stellen? Es wird so sein. Der Mensch ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht und auch das Wort Gottes ändert sich nicht. Und ich möchte zwei Bibelstellen zugrunde legen für diese Thematik Jesus Christus, das Wort Gottes. Einmal Johannes 1 und 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Im Anfang war das Wort. So lesen wir es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Das ist so eine Art Prolog, so eine Art Einstieg. in das ganze Evangelium. Die Evangelisten haben ja unter unterschiedlichen Aspekten von Jesus berichtet. Die ersten drei ziemlich zusammengefasst, deswegen nennen wir sie auch in dem Fachbegriff Synoptiker, zusammensehen, weil sehr viele Ähnlichkeiten da sind. Johannes gehört nicht dazu. Er kam aus einem ganz anderen Aspekt dazu, über das Leben Jesu und über das Reden über Gott von Jesus zu schreiben. Matthäus richtete sein Schreiben an die Juden. Das kann man gut dadurch erkennen, dass er jüdische Gepflogenheiten und Gesetze nicht erklären musste. Das Geschlechtsregister ellenlang war wichtig. Markus verzichtete da völlig drauf. Was interessiert das Geschlechtsregister einen Römer? Gar nicht. Und jüdische Gepflogenheiten und Gesetze wurden erklärt, damit die Römer es verstehen konnten. Lukas hat wie ein Geschichtsschreiber von dem berichtet, was er selbst erlebt oder auch gehört und mitgeteilt bekommen hat. Und er hat einem Theophilus das alles aufgeschrieben, aber auch den griechisch sprechenden Menschen der damaligen Zeit. Und ganz anders Johannes, er hat den Christen damals geschrieben, zwischen 80 und 100 nach Christus. Und er brauchte über das biografische Leben, das menschliche Leben Jesu nichts zu schreiben. Das war eigentlich bekannt. Paulus und Petrus waren schon gestorben. Der Tempel 70 nach Christus schon zerstört. Es traten in den Gemeinden Irrlehrer auf. Und Johannes musste nochmal ganz deutlich machen, theologisch, und deswegen fängt er eigentlich so an, Jesus ist der Sohn Gottes und daran gibt es keinen Zweifel. Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist Gott und Jesus ist das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Drei große Tatsachen werden uns hier deutlich. Er ist ewig. Er begann nicht irgendwann zu existieren. Da haben wir nur irgendwas in unsere Zeitrechnung hineingesetzt. Aber er ist ewig. Denn im Anfang war das Wort, er war immer da, bevor die Zeit begann und die Materie geschaffen wurde, war er da. Und zweitens, er war und ist einer von Gott, dem Vater, unterschiedene Person und doch mit ihm eins. Das Wort war bei Gott. Und das ist dieses Wunder, was wir einfach auch in der Gottheit finden, dass es ein Gott ist und doch drei Personen. Dass Jesus Mensch und Gott zugleich war. Genauso wie die Bibel Gottes Wort und Menschenwort zugleich ist. Der Jesus, und das ist der dritte Aspekt, ist Gott, denn wir lesen, das Wort war bei Gott. Daher konnte er nicht ein Wesen, ein Geschöpf wie ein Engel sein. Und die nächsten Verse fügen noch hinzu, die Tatsache, dass er der Schöpfer aller Dinge und die Quelle allen Lichtes und Lebens ist. Was fällt uns auf? Johannes erzählt in seinem Evangelium gar nichts von der Geburt Jesu. Alles, was uns an Weihnachten vertraut ist, ist für Johannes nicht wichtig. Keine Hirten, keine Engel, keine Weisen, Maria und Josef nicht, ja nicht mal das Kind. Johannes beginnt sein Evangelium nicht mit einer Erzählung oder einem Bericht über Jesus. Das kommt bei ihm etwas später. Er will sicher gehen, dass Jesus richtig verstanden wird, wer er ist und was er wollte. Und deshalb schreibt er diese Einleitung. Und deswegen beginnt Johannes nicht mit der Geburt Jesu, sondern viel früher. Er fängt so früh an, wie man überhaupt nur anfangen kann, am Anfang dieser Welt. Denn der Zentralbegriff dieses Vorworts und dieser Einleitung heißt, am Anfang war das Wort. Und schon werden bei uns Assoziationen, Verknüpfungen dann eben deutlich. Er schuf, indem er sprach. Durch sein Wort setzt er die Schöpfung in Bewegung oder ins Sein. Aber das ist nicht alles, nicht die einzige Möglichkeit der Erklärung. Der Grundtext hier, im Griechischen geschrieben, spricht von dem Wort und das heißt dort Logos. Haben wir schon vielleicht mal gehört. Logos ist eine Bezeichnung, die einfach sagt, das heißt Wort, kann aber auch etwas anderes bedeuten wie Lehre, Wort, Aussprache, Rede oder auch Sinn. Einer der größten Dichter Deutschlands, früher mussten wir ihn auch auswendig lernen, zum Glück nicht mehr, aber andere bedauern das. Goethe schrieb, wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Er brauchte aber keine Erleuchtung seines Geistes, das konnte er im griechischen Lexikon nachlesen, dass einfach das Wort Logos nicht nur Wort heißt, sondern auch Sinn. Und diese Bandbreite hat das eigentlich. Das Wort gibt den Menschen Sinn in ihrem Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist nicht nur das Wort, was diese Welt erschaffen hat, die diese Kraft hat, sondern es ist auch ein Wort, das unserem Leben Sinn gibt, uns eigentlich eine Bedeutung gibt, uns anerkennt. Und das ist genauso zu beachten, wie eigentlich auch die Dinge, die damit zu tun haben, dass eben durch dieses Wort eine ganze Schöpfung in Gang gesetzt worden ist, durch dieses Wort wir Gott kennengelernt haben. Weil Gott sich durch das Wort, die Bibel, offenbart hat uns Menschen. Er ist nicht zu sehen. Aber trotzdem wissen alle Menschen und spüren etwas davon, dass sie mit einem höheren Wesen zu tun haben, dass irgendjemand sie erschaffen haben muss. Und wenn sie den Gott der Bibel nicht kennen, dann versuchen Menschen in den sogenannten Naturreligionen, sich was Eigenes vorzustellen, weil das einfach in uns Menschen drin ist. Genetisch vererbt. Jesus ist das Wort. Er ist der Sinn meines Lebens. Und dieses Wort hat die Kraft, die Schöpfung in Gang zu setzen. Sein Wort, durch sein Wort wird auch die neue Welt erschaffen, wenn er wiederkommen wird. Es wird eine neue Welt entstehen durch sein Wort. So eine große Kraft hatte. Und Johannes führt dann weiter auch aus, und das liegt wahrscheinlich dann auch in der Kritik an den Leuten, die in der Gemeinde falsche Lehren aufsetzen. Denn das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in dieser Welt kommen. Er war der Welt, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Erkennen im Sinne von Glauben, im Sinne von Vertrauen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Glaube wichtig ist. Das Vertrauen, die Treue und der Gehorsam Gott gegenüber. Das ist mein Zugang zum Wort Gottes, zu dem Sinn des Lebens. Menschen haben sehr unterschiedlich Gott kennengelernt, angefangen an ihn zu glauben. Aber es hat immer mit dem Wort Gottes zu tun. Ob das ein Cliff Richard war auf dem Hotelzimmer, der einfach eine Gideon-Bibel nahm und sie las und dann plötzlich Klarheit bekam, ich muss diesen Gott kennenlernen. In Zentralafrika gab es einen Mann, der wurde dann von dem Leiter einer Bibelgesellschaft angesprochen und wollte ihm ein neues Testament schenken. Er sagte, das will ich nicht. Doch, ich schenke es Ihnen, es gehört Ihnen. Guckte sich das an, es waren so dünne Blätter drin. Sagte, okay, ich nehme es. Also ganz dünnen, hauchdünnen Blätter. Das sagte, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich werde es nicht lesen, ich werde es rauchen. Die Blätter sind so dünn, daraus kann ich mir meine Zigaretten drehen. Daraufhin nahm der Missionar den Bibel wieder zurück und sagte, Sie kriegen es nur, wenn Sie vorher das lesen, was Sie rauchen. Und er hat es genommen. Jahre später gibt es eine Konferenz. Und der Redner, der hochgeht, sagt, ich muss hier einen Menschen begrüßen, der vor Jahren mir mal ein neues Testament gab. Und dieser Mann, der da auch stand, war Pastor einer Gemeinde. Und er sagte, und ich habe das Testament nur bekommen, weil ich versprochen habe, bevor ich die Seiten verrauche, lese ich den Text. Und so habe ich Matthäus verraucht, Markus verraucht, Lukas verraucht, bis mir klar wurde, wer Gott eigentlich ist und was er von mir haben will. Und ich habe angefangen, an ihn zu glauben und bin heute Pastor einer Gemeinde. Gut, diese Missionsmethode ist ungesund, würde ich auch nicht weiterempfehlen, das so zu machen, letzten Endes. Aber es kommt doch darauf an, wir haben unterschiedliche Zugänge zu dem Glauben. Und das Wort Gottes hat eine Kraft. Es kann eine Schöpfung in Bewegung setzen. Das Wort Gottes hat eine Kraft, weil eben durch Gott wir unsere Sünden vergeben bekommen. Da, wo wir sie Gott bekennen, vergibt er uns unsere Schuld. Das Wort gibt uns die Kraft, Gottes Kind zu werden. Wenn wir an seinen Namen glauben, bekommen wir die Dynamik, die Kraft, Gottes Kind zu werden. Und das Wort Gottes gibt unserem Leben einen Sinn. Ja, viele sagen einfach, wenn man Christ wird, dann wird man irgendwo so eingeengt mit den Geboten und so weiter alles. Ne? Darf man das nicht und darf jenes nicht. Es geht nicht um das Wort des Gesetzes, sondern um das Wort des Sinnes. Gott möchte meinem Leben einen Sinn geben. Er möchte die wirkliche Freiheit geben. Freiheit ohne Begrenzung ist nicht möglich. Wenn wir heute frei sein wollen, dann ist es ohne Begrenzung nicht möglich. Ich habe mir heute Morgen eine Freiheit genommen und habe mich hier vorne auf den Parkplatz gestellt. Gleichzeitig habe ich jedem von Ihnen heute Morgen die Freiheit genommen, sich da hinzustellen. Ja? Meine Freiheit, Ihre, deine Unfreiheit. Und so ist das im gesellschaftlichen Leben sowieso auch. Meine Freiheit ist die Unfreiheit des Menschen. Damit das funktioniert, hat Gott uns einen Sinn gegeben in unserem Leben. Und sein Wort uns gegeben, damit wir nach diesen Regeln miteinander leben können und es auch funktioniert und einen Sinn gibt. Paulus hat das sehr schön mal zusammengefasst. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es dort, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dadurch ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort, die Bibel, für uns gegeben, damit unser Leben sinnvoll ist, damit wir miteinander leben können, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben, damit uns vergeben ist, damit wir die Wahrheit kennen. Er sagt, es unterrichtet uns in der Wahrheit. Es deckt auch Schuld auf. Das heißt, in dem Sinne, wo wir das Ziel nicht mehr im Auge behalten, wo wir einfach davon abgeirrt sind. Und da hilft uns das Wort zurück wieder zu der Bestimmung, zu der uns Gott bestimmt hat, zu unserem Ziel. Es bringt auf den richtigen Weg. Und es erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32, Vers 8. Er bringt mich auf den richtigen Weg. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das hat etwas damit zu tun, dass ich auf die Augen Gottes schaue. Ja, man kann sehr gut mit den Augen lenken. Wenn alle eine Sonnenbrille tragen, ja, dann ist das immer schwierig. Ich hatte jetzt eine Sitzung und da kam dann eine Teilnehmerin der Sitzung, die hatte so eine dicke Sonnenbrille auf. Ich denke, oh, was ist passiert? Sagt sie, ich will es euch kurz am Anfang zeigen, danach nicht mehr. Ich bin gestürzt. Dann machte sie kurz die Sonnenbrille runter, da war hier alles Blut unterlaufen. Und dann hat sie wieder aufgesetzt. Sie sagt, ich will euch das nicht die ganze Zeit zumuten. Und deswegen die Sonnenbrille. Aber ich merkte dann während der Diskussion und dem Gespräch, das ist eine riesengroße Barriere zwischen uns. Ich konnte ihren Augenausdruck nicht sehen. Ich konnte nur hören, was sie sagt. Da hätte sie mir auch direkt telefonieren können. Ne? Und wenn wir heute skypen, dann haben wir doch einen großen Vorteil. Weil wir sehen plötzlich, wie der andere reagiert. Und man sieht an der Mimik unwahrscheinlich viel, an den Augen auch. Gott möchte uns durch seine Augen leiten. Und das ist sein Wort. Und deswegen ist, wenn jemand die Bibel nicht liest, ist jemand, der einfach blind ist auf beiden Augen. Aber wenn jemand die Bibel liest, auch wenn er sie rauchen muss, dann bekommt er Erkenntnis von der Wahrheit, von dem Sinn des Lebens. Von dem, was Gott eigentlich möchte mit mir. Und da liegt das Geheimnis drin. Nur die Kraft des Wortes Gottes. Sie ist gebunden an die Person Jesu Christi. Ich bin das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Es wohnte unter uns. Und wir können es erkennen. Und es erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Erziehung ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Und es ist nicht eine Zwangserziehung. Es ist ein Angebot Gottes. Gott zeigt uns in seinem Wort seine Vorstellung vom Sinn des Lebens, von dem Miteinanderleben. Und es ist uns überlassen, dem zu folgen. Ein hochfreier Entschluss. Und trotzdem eine pädagogische Maßnahme, weil er uns einfach auch zeigt, was unsere Ziele sind und sein können. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, wenn wir das ewige Leben haben wollen, dann zeigt er uns, wie wir einfach in den Schritten zu ihm hingehen können. Und er ist geduldig. Er ist freundlich. Er ist barmherzig. Er ist gütig und begleitet uns immer. Und wichtig ist, was hier am Schluss steht von 2. Timotheus 3, Vers 17, der Mensch, der Gott gehört, ist allen Anforderungen gewachsen. Es geht um eine Befähigung durch diese Erziehung, durch die Anerkennung des Wortes Gottes. Ähnlich schreibt es auch seinem Schüler Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 1, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Und wenn wir vor diesen Aufgaben stehen des Lebens, vor den Herausforderungen des Lebens, dann darf uns das einfach auch eine gute basierende Basis sein eigentlich, wo wir sagen, darauf kommt es an, dass ich die Wahrheit erkenne, dass Schuld aufgedeckt wird. Dass ich erzogen werde, auf den richtigen Weg gebracht werde, dass ich den Willen Gottes erkenne. Und das Ganze ist ein Lernprozess. Der Mensch hat sich nicht geändert. Er muss lernen. Gott hat sich nicht geändert. Er bietet seine Gnade und Barmherzigkeit uns immer wieder neu an. Aber vor allem und in Verbindung mit Gott. Gottes Wort hat sich nicht geändert. Über die Jahrtausende hindurch. Dieses Wort, was diese Welt erschaffen hat. Dieses Wort, was uns in die Vollendung führt. Und dieses Wort, was uns eigentlich segnet. Heute an diesem Tag und in der vor uns liegenden Woche. Amen.